Zeit. Ich konnte noch nicht allen persönlich Hallo sagen, aber das möchte ich gerne hier von vorne nachholen. Schön, dass du heute Morgen da bist. Jetzt schauen wir mal, ob das schon klappt mit der Technik. Eingeschaltet ist es. Das kommt sicher jetzt gerade. Wie es Gladys schon angesprochen hat, wir gehen miteinander auf den See. Nicht auf den Thunersee, auch nicht auf den Bielersee, sondern wir gehen hier in eine Geschichte. Fast ähnlich wie die von der Gladys. Sie ist einfach ein bisschen früher. Hat ein bisschen früher stattgefunden als das Beispiel, das Gladys erzählt hat im Zusammenhang mit dem Petrus, der auf dem See läuft. Jesus steigt ein und seine Jünger folgen ihm nachher. Um das geht es im Leben als Christ. Jesus geht voraus und wir sollen ihm nachgehen. So soll es im Leben sein. Wir sind seine Jünger, die ihm nachfolgen. Er macht den ersten Schritt und wir folgen ihm und machen weitere Schritte. Aber das heisst auch, gerade in dem Zusammenhang mit dem Bild, das du siehst, ein altes Ufer, einen vertrauten Ort hinter dir zu lassen und aufzubrechen. In ein Boot einzusteigen heisst, sich auf eine Reise zu machen und zu sehen, wir leiten den Kurs und es geht noch einmal hin. Und ihr Ziel war, das Ziel von diesen Jüngern und von Jesus als anderen Ufer zu kommen. Und ich denke, das ist im Leben immer wieder so. Nicht nur als Christ, als Jünger, sondern ganz natürlich im Leben gibt es so Prozesse, etwas hinter sich zu lassen und sich auf etwas Neues auszurichten. Ist dir das bewusst, dass du eingestiegen bist in ein Boot? In eine Gemeinde. Bist du dir bewusst, dass du Sachen loslassen musst, damit du das neue Ufer in Anspruch nehmen kannst? Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass wir Christen das Gefühl haben oder den Anspruch haben, alles muss wunderbar sein. Wie auf einer Kreuzfahrt. Also, das sind so die Luxusliner und es hat doppelt so viele Angestellte wie Passagiere, damit 24 Stunden am Tag kein Wunsch übrig bleibt. Also da gibt es 1200 Angestellte für 600 Passagiere. Und die Angestellten die sind dann so in einem kleinen Zimmer, Kajütenbett, zu vierten, zu fünften hoch und haben Schicht schlafen. Ich denke, die Sicht, die individualisierte Sicht, dass es nur um dein Recht geht, dass es dir wohl ist, in der Gemeinde, ist nicht biblisch. Es geht um etwas Grösseres und das zusammen unterwegs sein, das ausgerichtet sein auf den Kurs, den Jesus leitet, in der Gemeinde, der soll nicht einseitig sein, er soll das Grössere zusammenfassen. Und so schauen wir weiter in die Geschichte. Sie sind unterwegs und wenn man hier die vorderen zwei Lampen abmacht, dann seht ihr den knallroten Abendhimmel. Wer von euch ist romantisch veranlagt? Nur 3, 4, 5, 6? Uiuiui. Also, die romantisch Veranlagten. Oh, wie schön ist das, so eine feine, salzige Meeresbrise zu schnuppern. Oder das Brechen hören von den Wellen, die jetzt sich gerade brechen am Schiffsrumpf. Oder so das Ambiente, die schöne rote, orange, gelbe Farben, manchmal gehen es fast Farben, manchmal geht es fast in ein Violett rein. So schöne Momente, die kühle Brise nach einem heissen Tag, wo man die Beine strecken kann. Eine Schiffsfahrt. Dann erst noch so eine Segelschiffsfahrt. Ich denke, wir alle lieben so stimmungsvolle Momente, farbenfroh, heitere Gemeinschaft, wo man so ein bisschen überlegen kann, was man erlebt hat am Tag, wo wir zusammen davon unterwegs sind. Und ich denke, das ist auch gut, dass wir das so dürfen erleben in unserem Leben, so die heiteren Momente, die erbauenden Momente. Vielleicht hast du das so erlebt, bist verliebt gewesen. Hast du mit Hoffnung und mit Zuversicht eine Geschäftsidee angepackt? bist zuversichtlich gewesen, voller Hoffnungsgefühl und bist dir so langsam bewusst, es kommt Dunkelheit. Die Segel in die Nacht hinein. Vom Verliebtsein die erste Ehekrise. Von der Geschäftsidee zum Überlebenskampf in der Geschäftswelt. Von der Hoffnung zur Melancholie, zur Depression. Vom stimmungsvollen Abend in die Nacht. Und jetzt, in dieser Dunkelheit, wo Jesus dann nachher sich schlafen legt, wo es Nacht wird, warnt er seine Jünger. Und ich denke, das ist auch etwas, was die Bibel uns immer wieder auch aufmerksam macht. Jesus gibt uns nicht immer eine gewisse Sicherheit. Manchmal ist vieles unsicher, ungewohnt. Eine Segelfahrt auf einem See kann auch Ungewisses in sich bergen. Sie sind sich wohl bewusst gewesen, dass Jesus binnen ist, aber sie haben nicht genau gewusst, was in dieser Nacht kommt. Sie haben den Sternenhimmel angeschaut, sind das schöne Farbenmeer gesehen, aber sie haben nicht gewusst, was in dieser Nacht kommt. Sie haben nicht gewusst, was die Zukunft mit sich bringt. Und Jesus hat auch uns gesagt, Nacht wird kommen, Krieg wird kommen, Hungersnöte wird kommen, die Liebe wird erkalten, die Ungerechtigkeit wird zunehmen. Und das Gemeindeschiff steuert von einem rot dämmenden Abendhimmel in eine Nacht hinein. Das sagt die Bibel. Und Jesus schläft. Jesus kann anlegen und ruhen. Er kann einfach abschalten. Das erstaunt mich noch. Er hat ja wohl gewusst, was kommt. Denkst du, er hat gewusst, was in dieser Nacht kommt? Warum schläft er, wenn er schon weiß, was kommt? Wenn er weiß, dass Gott größer ist. Er hat den Schlaf vom Gerechten geschlafen. Auf dem Kopf küsse ich dann noch. Er hat sich bequem gemacht. Er hat geschaut, dass er nicht nachher verdrückt mit Krämpfen aufwacht. Er hat geschlafen. Und manchmal scheint es mir, dass wir Christen auch ein bisschen schlafen. Zwar, es gibt auch den Schlaf vom Gerechten, aber manchmal schlafen wir auch in selber gemachten Beruhigungen. Wo wir es uns bequem machen. Wir haben einen selber gemachten Kopfküsse. Wir wiegen uns in Schlaf, in Sicherheiten. Obwohl wir ja nicht wissen, was kommt. Natürlich, die Ungewissheit kann auch den Schlaf einem rauben in der Nacht. Und man kann nicht mehr einschlafen. Sehr viele kennen das, dass man plötzlich, weil ein Problem da ist, nicht mehr zur Ruhe kommt und nicht mehr schlafen kann. Oder man in der Nacht aufsteht und verwacht. Oder zu früh aufwacht. Wie man merkt, es beschäftigt einem etwas. Und manchmal sind ja das so die inneren Gedanken, die man sich zurechtlegt. Erfahrungen aus der Vergangenheit, das Gefühl von der Geborgenheit, das man mitbekommen hat von den Eltern oder die man haben darf, von der Familie, vom Ehepartner, der einem die Geborgenheit vermitteln kann, geben kann, die Sicherheit kann geben, die Unsicherheit. Aber es darf auch eine Dimension haben vom Ruhe in Jesus. Vom Ruhe in Gott, in der Vaterhand vom Vater, also die Vaterhand Gottes dürfen zu ruhen. Und Jesus hat geruht in dem Vertrauen auf seinen Vater. Er hat eine wahre Sicherheit gehabt, obwohl er gewusst hat, was kommt. Und die Jünger haben sich ja nicht besser können vorbereiten als das, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Es gibt nichts Besseres, als dass Jesus mit einem unterwegs ist. Und so ist er auch heute bei uns als Gemeinde mit uns unterwegs. Und das sind ja schiffkundige oder seekundige Leute. Da hat es Fischer unter ihnen gehabt. Die haben ja jeden Tag, also fast jede Nacht, sind die auf dem See gewesen. Da hat es Leute gehabt, die sind bewährt gewesen, die haben ihre Arbeit gemacht, ihr täglich Brot auf dem See verdient. Und sehr wahrscheinlich haben die Jünger sich gesagt, oh, es ist alles gut, alles ist okay. Und sehr wahrscheinlich sind sie auch eingeschlafen. Sie sind auch geruht. Mit See war es ruhig. Es hat vielleicht eine Nachtwache gehabt, hat das Schiff auf Kurs gebracht. Und Ich denke, das ist auch etwas, was du darfst heute Morgen haben. Jesus ist da. Die Gewissheit sollst du heute haben. Jesus bleibt bei seiner Gemeinde. Bist du dir dessen bewusst und sicher? Für mich ist das auch eine Provokation, der schlafende Jesus. Wenn er ja schon weiss, was kommt, warum warnt er die Jünger denn nicht? Das wäre noch flott, oder? Er könnte ja schon schlafen. Aber wenn ich ja weiss, was kommt, warum warnt er sie nicht? Oder? Das ist ja noch ein bisschen provokant von ihm, oder? Und Jesus weiss um alles, was kommt, aber er muss uns nicht um alles warnen, was kommt. Und das ist nicht ungerecht. Und wir kommen nicht um den Punkt herum, das Jetzt, die Gegenwart und die kommende Zukunft ganz in Jesu Hände zu legen. Und darin den Anspruch loszulassen, zu sagen, Herr, ich muss gar nicht erst alles wissen, was kommt. Den Anspruch dürfen wir im Vertrauen loslassen. Und ich denke, das ist heute der Tag, der Moment, das festzumachen mit Jesus. Wenn du das Gefühl hast, die Überzeugung hast, Jesus ist heute da, jetzt hier in dieser Gemeinde, dann möchte ich dir ganz stark Mut machen. Mach das heute neu fest, dass dein Jetzt, deine Gegenwart und deine Zukunft, was auch immer kommt, in Gottes Hand ist. Amen. Das Vertrauen kann dich frei machen von Schlafmedikamenten. Das Vertrauen kann dich frei machen von Stress. Es kann dich frei machen von Albträumen. Es kann dich frei machen vom Sorgengeist. Es kann dich frei machen von Stress und so weiter. Das Vertrauen schafft an deinem Charakter. Du musst nicht mehr vorsorgen, du musst nicht mehr hirnen, du musst nicht mehr unruhig sein, du musst nicht zuerst noch 3-4 Gläser Wein trinken, bis du bettreif bist. Du darfst ruhen in Jesus. Und das schafft das Vertrauen, der Entschluss, den du triffst, schafft an deinem Charakter. Und da gibt es einen Kontrast. Und den Kontrast sehen wir jetzt in den Jüngern. Der Sturm kommt. Das Ereignis kommt, das Jesus nicht angesprochen hat. Nicht angetönt. Und ich habe das Gefühl, die Jünger kommen sich da mit drinnen fast ein bisschen an der Nase herumgeführt vor. Jetzt sind sie in einer Situation, die sie gar nicht wollen. Kennst du das Gefühl? Dass du plötzlich in einer Situation bist, die du gar nicht wollen. Und die Jünger wollen das nicht wollen. Die Jünger wollen den Sturm nicht wollen. Jesus, die Jünger wollen nicht wollen in einen Sturm hineinkommen. Und manchmal kommst du in Situationen hinein, die du gar nicht willst. Oder kannst du dir alles auswählen im Leben? Er schüttelt den Kopf. Kannst du dir alles auswählen im Leben? Ja oder nein? Nein. Und Jesus kennt die Gefühle, die du dann hast. Er weiß ganz genau, in welcher Situation du dich befindest, was du für Gefühle hast, was da raufkommt. Er kennt die Fakten von den Umständen, er kennt die Fakten. Er weiß alles. Er weiß genau, was kuttet, was stürmt, was windet, welche Wellen das kommen. Er weiß genau, dass du das andere Ufer nicht mehr siehst. Er weiß, dass es dunkel ist. Er weiß, dass es schaukelt, dass du fast erbrechen musst. Dass es drüber ist, dass du nicht mehr weiter weißt. Er weiß um alles. Und es bringt dir nichts, im Sturm zu reflektieren. Du, haben wir irgendetwas übersehen? Hätten wir einen Meteor schauen sollen? Im Sturm bringt es dir nichts mehr, zu reflektieren, warum bin ich im Sturm. Du bist schon im Sturm. Und die Jünger müssen sich auch keine Selbstvorwürfe machen. Manchmal kommt das Unglück nicht über sofort, sondern manchmal kommt das Unglück sofort und manchmal bahnt es sich an über Minuten oder Stunden. Man kann es schauen und beobachten. Die Gefahr nimmt immer mehr zu. Und was ist da für ein Sturm? Es ist Dunkelheit. Ich denke, das ist das, was in einem Sturm ganz stark kommt, nicht nur in einer Gemeinde, sondern auch in einem Lebenssturm, in einem Ehesturm, in einem Geschäftssturm. Dunkelheit nimmt die Perspektive für deine Orientierung, die du haben sollst. Und sie sind in der Nacht, es ist dunkel. Und wenn du Dunkelheit spürst in deinem Leben, Jesus kennt die Gefühle. Und der raue Wind, der da weht, der plötzlich nicht mehr so warm angenehm ist, sondern eisig kalt. Weil wenn ein Sturm kommt, dann ist es kalt. Ich habe noch nie einen heißen Sturm erlebt. Es ist meistens kalt oder immer kalt oder kälter als vorher. Und du irritiert bist und du merkst, es ist nicht mehr so wohlig, es ist nicht mehr so schön. Jesus kennt das. Und wenn die Wellen so richtig stark sind und du einen Schluck, zwei Salzwasser schluckst und merkst, das ist auch nicht angenehm, das Gefühl. Das, was ich jetzt da gerade in mich aufnehme, das will ich nicht. Dann weiss das Jesus. Und wenn dir der Regen, der kalte Regen, der starke Regen unter die Haut geht, Jesus weiss es. Er hat das auch durchgemacht. Und wenn du so fühlst, mag ich dem heben oder will ich untergehen? Vergange ich in dem? Mag ich das prestieren? Mag ich das durchheben? Dann sagt er gewiss, Jesus hat das auch, das Gefühl. Er hat das gehabt. Und dann sind sie jetzt mit in dem Sturm inne. Und das heißt hier Matthäus Kapitel 8, 24, und es erhob sich ein heftiges Beben und ein heftiger Sturm auf dem See Genezareth, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Jesus aber schlief. Wir sind immer noch mitten im Sturm. Seine Jünger sind ja dabei gewesen. Ein anderer Evangelist sagt Folgendes. Und es erhob sich ein heftiger Sturmwind, ein Wirbelwind, und die Wellen schlugen ins Boot, so dass das Boot sich mit Wasser füllte. Jesus war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und nochmal ein anderer Evangelist sagt Folgendes. Der Lukas sagt das. Und sie weckten ihn auf. Und Lukas sprach, kümmerte es dich nicht, dass wir umkommen. Meister, Meister, wir kommen um. Wir sterben. Du stirbst bald. Das ist schon eindrücklich. Die einen spüren ein Seebeben, die anderen sehen einen Wirbelsturm, die anderen sehen, das Wasser kommt ins Bötchen. Und da schlaft einfach der Jesus. Die anderen sind schon alle auf 180. Und der hat immer noch so einen Ruhepuls vom Schlaf bis 60 oder 55. Warum ist Jesus in dieser Situation nicht präsent? Warum lässt Jesus überhaupt die Sturmzeit zu? Warum ist er nicht aktiv und im Einsatz als Messias, als Retter? Er hätte ja schon vorher bewahren und retten, verhindern. Ist Jesus gleichgültig? Ist Jesus gar fahrlässig? Ich habe schon das Gefühl, bei uns Schweizer würden jetzt hier die Gedanken aufkommen. Das ist jetzt ein toller Typ. Der lässt es einfach zu, dass wir hier die Krise schieben. Todesängste haben und Panik, Ohnmachtsgefühl, Frust und Angst. Jesus schläft ja. Das war dem irgendwie egal. Ist er zu wenig feinfühlig? Fehlt es ihm an der Feinfühligkeit? Er kann auch auf dem Kissen schlafen. Das ist nicht gerade die feine Art, oder? Denken wohl jetzt einige. Hätte es doch verhindern können. Ihm geht es gut, der schläft und wir hier wissen nicht mehr, wie weiter. Und jetzt? kommt Standpauke. Jetzt kommt, militärisch gesagt, der ZS. Jesus ist so anders als wir. Bist du das dir bewusst, dass Jesus ganz, ganz anders denkt, fühlt und ist als du? Und viele Schweizer, mir scheint, viele Schweizer haben den Anspruch, dass Jesus eine Mentalität von einem Emmentaler oder von einem Schweizer muss haben. Jetzt lacht er, so auf den Stockzähnen. Jesus ist kein Schweizer. Bist du dir das bewusst? Jesus ist der Sohn Gottes. Wenn denn, wäre er Jude. Und jetzt schauen wir mal, was sagt denn Jesus in dieser Standpauke hier? Er sagt, ich habe keine Angst, ich fürchte mich nicht, sondern ich habe Glauben. Und dann dreht es um und sagt, warum sind ihr noch so furchtsam? Warum habt ihr so eine grosse Angst? Warum habt ihr so einen kleinen Glauben? Jetzt würde es vielen Schweizer ablöschen. Oder? Weil sie sich nicht in ihren Gefühlen abgeholt spüren. Definitiv würde jetzt der Rollladen runtergehen. Und sie würde jetzt mit Jesus brechen und sagen, jetzt hat er definitiv einen Fehler gemacht. Und Jesus würde in der Schweiz extrem viele Kulturfehler, Verhaltensfehler und Dienstfehler begehen. Da bin ich mir gewiss. Wenn wir müssten beurteilen, wie er sein sollte. Und ich denke, es ist ja gut, Jesus baut ja auch kontextorientiert und kulturorientierten Gemeindebau und er versteht uns und er geht auf uns Schweizer ein. Doch, Vorsicht, unser Schweizer Denken sollen wir nicht über Gott und sein Wesen und seine Art erheben und zum Götz machen. Er kann auch unsere Gedanken, unsere Mentalität mal reflektieren und von den Kopf stossen und sagen, so muss ich gar nicht. Und jetzt kommt hier der grosse Unterschied. Jesus hat ja gesagt, er versteht uns, er kennt uns, er leidet mit, er weiß um alles, er kennt das Zukünftige. Und die Jünger sind total in den Gefühlen. Und ich glaube, es gibt so einen Moment, wo uns der Heilige Geist an einen Punkt führt, wo wir seelisch und gefühlsorientiert nicht mehr weiterkommen als Jünger Jesu. Und hier ist der grosse Unterschied, das Gefühl als Geheimnis von dieser Geschichte. Jesus hat zwar auch Gefühle, und er kann die Gefühle auch verstehen, nimmt sie auch wahr, darum spricht er sie auch an, aber er lässt den Heiligen Geist über seine Gefühle, über sein Denken und über seinem Warnen regieren und er richtet sich aus auf seinen Vater. Und darum steht er in gewissen Situationen ganz anders da, als viele, die das nicht können und nicht haben. Und das muss auch ich heute Morgen als Pastor, wenn ich hier predige oder der Gemeinde diene, ich kann nicht nur mit meinen Gefühlen hier stehen. Auch ich soll meine Gefühle auf Jesus ausrichten, mein Denken, wo Gottes abgleichen, mich erneuern und ihm die Erlaubnis geben, dass er durch seine Art, durch sein Wirken in mir regiert, meine Gefühle erneuert, so dass sie gemäss dem Wort Gottes sind und seinem Wunsch. Und die Geschichte kann uns Folgendes lehren, dass das Böse nicht zuerst im Sturm liegt, im Regen, im Wind, in den äußeren Umständen, in der Dunkelheit, sondern sie kann uns darauf aufmerksam machen, dass wir vielleicht in unserem Leben Mängel haben. Defizit. Nicht zuerst bei Jesus die Schuld suchen, warum schläft er auf dem Kissen? Warum kümmert er sich nicht darum? Sondern mal rein zu spüren, was da abgeht. Und sich dem zu stellen. Wie wenn man sich dem nicht stellt, im Inneren, sondern immer zuerst im Äußeren die Schuld in die Schuhe schiebt. Und sagt, die Umstände sind nicht gut. Jesus schläft, Jesus schaut zu wenig. Dann ignoriert man innere Aspekte, wo man soll und wo man darf und aus Gottes Sicht müssen wachsen. Und die Jünger sollen und müssen wachsen im Zutrauen auf Gott. Das ist eine Prüfung. Und darum spricht es an. Verstehst du mich? In einem Sturm, wenn ein innerer oder ein äußerer Unfriedensstifter da ist, dann gilt es, dem Sturm, dem Inneren oder dem Äußeren, die Stirn zu bieten und zu sagen, jetzt ist genug mit dem negativen Gestürm. Jetzt ist genug. Und ich lasse nicht zu, dass mein Eheboot, mein Lebensboot, mein Gemeindeboot von diesen negativen Gedanken, Gefühlen, Wellen, Donner, Wind und Wasser untergeht und wir versinken und ertrinken und nicht mehr leben. Und das ist der Punkt, wo Jesus jetzt die Jünger möchte darauf auflöpfen. Und was macht er? Das ist der zweite Fokus, den ich ganz stark zum Abschluss noch möchte mit euch teilen. Jesus geht dann die Umstände an, die inneren, aber auch die äußeren. Und Jesus macht den Unterschied aus in deinem und in meinem Leben. Er macht den Unterschied aus zwischen einem Verein und einer Kirche. Und Jesus kommt und er stillt den Sturm. Und was ist dein Sturm? Wenn du sagst, Jesus ist heute bei dir, er ist heute in dieser Gemeinde, er ist in deinem Leben, er ist der Herr. Was ist dein Sturm, wo du sollst und darfst konfrontieren, wo du musst konfrontieren? Was ist der starke Wind, der kalte Wind, der dich ängstigt? Wo dir nachher die Nackenhaare zu Berg stehen und du einen, so einen Enten-Gänsehaut bekommst? Wo weichst du aus? Wo bist du kurz zuvor runterzugehen, zu versinken, innerlich zu versinken in Gefühl, in Gedanken und nicht mehr rauskommst? Wo sind dir die Wellen zu hoch? Was ist es? Ist es der Sorgegeist? Ist es das, dass du merkst, du verlierst Kontrolle, du hast nicht mehr alles im Griff? Ist deine Gefühlswelt? Ist es dein beschwerte Leben? Sind es Gedanken und Gefühle von der Resignation? Ist es die Angst vor dem Sterben? Ist es die Furcht vor der Zukunft? Ist es die Orientierungslosigkeit? Wie soll ich das machen? Wie kommst du? Ist es der innere Kampf, der geistliche Kampf gegen eine Bedrückung, gegen einen Quälgeist, der dich nicht zur Ruhe lässt? Was ist es? Welchen Sturm musst du konfrontieren? Und sollst du konfrontieren? Und wenn du Jesus so weckst, wenn du ihn weckst und sagst, komm, hilf mir, ich rufe dich aufs Tapet, du musst mir jetzt helfen, du musst zu mir stehen, dann möchte ich dir Mut machen, dass du das mit Jesus zusammen machst. Du kommst nicht mehr um den Punkt herum, wo du selber musst Autorität nehmen musst über deine eigenen Gedanken, über deine eigenen Gefühle, über dein eigenes Inneres, Manko, über deinen Charakter. Und dann darüber aus, über deine Ehe. Und zuerst einmal bei deiner Ehe, zuerst einmal in der Familie und dann am Arbeitsort und in der Gemeinde. Zuerst deine Gedanken, einfach mal von innen raus auf eine Herrschaft leben, regieren und nicht zuerst gerade alles in Frage stellen. Jesus steht mit dir und er steht zu dir. Er lässt dich nicht im Stich. Jesus ist mit dir und er bleibt bei dir. Und jetzt ist es wieder ruhig. Jesus hat sich stark gemacht in der Vergangenheit für ganz viele Sturmmomente, für ganz viele Konflikte- und Krisenmomente. Er hat sich stark gemacht für ganz vieles, was schon geschehen ist. Und sehr wahrscheinlich kennst du dann auch wieder die Gefühle, wenn es dir wieder ruhig ist. Windstille, plötzlich ist es fast ein bisschen ungewohnt. Und Jesus wird sich weiter stark machen für dich. Er wird weiter ringen, er wird weiter beten. Und er hat immer noch alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er ist immer noch Herr über allen Königen und über allen Präsidenten, über jeden Dämon und jeden Teufel. Er lenkt Menschen wie Wasserbach. Er ist Herr. Und er macht sich stark für deine Not. Er ist bereit für dich zu kämpfen, mit dir zu kämpfen. Jesus ist nicht egal, wie es dir geht. Und er weiß genau, in welcher Situation dass du steckst. Wenn du Jesus aber weckst, dann ist es auch wichtig, dass du bereit bist, einen Schritt zu machen. Aktiv zu werden und aufzustehen. An sich selber zu arbeiten und nicht nur die Schuld am schlafenden Jesus zuzuschieben auf den Kopfkissen. Er hätte es ja verhindern können. Praktisch werden und an sich selber schaffen. Und zum Schluss. Jetzt staunen sie, die Jünger, über die Einstellung von Jesus. Über seine Autorität. Sie merken, er ist ganz anders. Sie haben so eine Lehrerfahrung, die sie sich gar nicht so gewünscht haben. Sie müssen zuerst noch so verarbeiten, dass sie jetzt dafür eine Standpauke bekommen haben. Und sie staunen, sie sind ratlos. Sie wissen nicht ganz genau, wie sie jetzt das einordnen sollen. Aber staunen bringt dich nicht weiter. Du musst aus dem Staunen, du sollst aus dem Staunen rauskommen zu dem Punkt, wo du sagst, das mache ich fest mit Jesus. Daran schaffe ich, damit ich das nächste Mal Prüfung bestehe. Damit ich das nächste Mal überwinden kann. Damit ich das nächste Mal anders reagieren kann. Das nächste Mal nicht meine Gefühle über allem dominieren. Dass ich das nächste Mal vergeben kann in der Versöhnung Menschen begegnen. Dass ich das nächste Mal nicht mich abdrücken von der Not oder der Angst, sondern dass ich aufstehe und sage, das habe ich schon mal so erlebt. Prüfung 1 kenne ich, es ist vielleicht das höchste Level, aber da gehe ich durch. Und ich denke, das ist das, was so ein Sturm uns kann lehren, dass wir wachsen an Situationen, dass wir wachsen, geistlich wachsen, reifen, mündiger werden. Und dann kommt die Windstille. Das schöne Wetter kommt wieder. Die ruhige See. Fast wieder ein bisschen Kreuzfahrt. Feeling, Gefühl. Alles ist wieder gut. Aber mich beeindrucken die Momente, wo Menschen lernen in Krisen und in Herausforderungen. Dann, wo die Menschen nicht klatschen. Wenn alles so erfolgreich läuft und wunderbar ist und alles klingt und Menschen beeindruckt sind und einem Bewunderung zumessen und klatschen und sagen, oh, das ist super gemacht, da wächst man nicht sehr stark. Aber dann wächst man, wenn man in den Stürmen sich bewährt. Und auf das sollen wir ausgerichtet sein, dass wir einander ermutigen, anspornen, einander helfen in der Krise und in den Prüfungen. So eine Kultur bringt einen weiter und lässt es einem gelingen, dass man das nächste Mal mit der Hilfe von Jesus und miteinander Stürme überstehen, siegreich überstehen, Autorität kann ausleben über sich selber, aber auch über äußere Umstände. Danke, Vater im Himmel, dass du mit uns bist. Danke vielmals, dass du uns möchtest lehren, uns möchtest schulen,
uns hineinführen in ein Leben, Herr, wo wir dürfen ganz stark verbunden sein mit dem Wesen und mit dem Denken vom Heiligen Geist, von dir, Jesus Christus. Danke vielmals, dass wir hineinfinden dürfen, durch Krisen, durch Schwieriges, in ein tiefes Zutrauen zu dir. Dass wir hineinfinden in ein tiefes Verständnis, wer du bist, was du willst. Danke vielmals, dass wir durch Schwieriges wachsen dürfen, im Vertrauen und im Glauben zu dir. Danke, Vater im Himmel, dass du hilfst, dass wir auch unser Erbe in Anspruch nehmen, die Vollmacht in Anspruch nehmen, die du uns gegeben hast. Dass wir uns nicht nur als Opfer sehen von Situationen und Umständen, sondern wir uns sehen als privilegierte Kinder Gottes, die dürfen über eigene Gefühle, eigene Gedanken, aber auch äußere Umstände im Leben oder in der Ehe, im Geschäft oder in der Gemeinde dürfen in deinem Sinn und in deinem Geist Autorität wahrnehmen. Verantwortung dürfen übernehmen. Danke vielmals, dass du bei uns bleibst und mit uns bleibst. Amen.